Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen im Hinterhofsänger-Talk. Wir haben den 20. Januar 2025 und sprechen heute hier in dieser Folge über das versiebte Auswärtsspiel bei Union Berlin. Mein Name ist Felicitas Budde und ich habe mir diesen Montagabend ganz besondere Unterstützung eingeladen. Einmal in Form von Florian Schlecht von der Allgemeinen Zeitung. Guten Abend.
Hallo.
Und Bene Engelberts, der sowieso überhaupt dankbar sein darf, dass er überhaupt hier im Tisch sitzt, nachdem ich ihn eben schon fast auf die stille Treppe verbannt habe.
Gute, es tut mir nachträglich und retrospektiv auch noch mal ein bisschen leid für die Sachen, die ich gesagt habe und ich schäme mich ein bisschen.
Das musst du jetzt alles aufholen hier im Podcast, das ist dir schon klar.
Ich gebe mein Bestes und ich werde wirklich meine positive Art und auch alles geben, damit wir hier das quasi, also diesen groben Fehler überspringen können und wir gehen voll rein, oder?
Ja, wir brauchen, glaube ich, heute auch ein bisschen gute Laune. Du bist aus Berlin zurückgekommen. Hast du noch ein bisschen Berliner Jetlag oder bist du voll am Start, Schlechti?
Nee, Zufall war jetzt wirklich angenehm. Habe in Köpenick übernachtet und gestern Abend dann tatsächlich, nachdem alles geschrieben war, klassisch noch eine Currywurst gegessen, ein Bierchen getrunken und tatsächlich noch mit einigen Union-Fans gesprochen, die dann irgendwie auch von auswärts kamen und den man da schon angemerkt hatte, für die war das irgendwie ein fast existenziell wichtiger Sieg. Also die haben das gefeiert irgendwie, als hätten sie gestern die deutsche Meisterschaft gewonnen. Da hat man schon gemerkt, denen ist ordentlich die Düse gegangen vorm Spiel, weil es immer weiter in Richtung Abstiegskampf ging.
Ja, ich finde das ziemlich krass. Also ich habe auch erst quasi während dem Spiel mitbekommen, wie schlecht es eigentlich um Union steht. Also, dass sie wirklich seit Oktober kein Spiel mehr gewonnen haben. Das war mir so irgendwie nicht bewusst und auch tabellarisch hat sich das irgendwie gar nicht so abgezeichnet. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass oben alle so eng beieinander sind, dass also jetzt mein Fokus jedenfalls gar nicht auf dem unteren Drittel war und das sah irgendwie so aus, als es läuft halt nicht so gut, aber ich meine, es ist halt Bo Svensson Fußball und dann haben die den rausgeschmissen und ich dachte so, hey, was denn jetzt passiert?
Ja, und genau das war so ein Punkt, der mich unter der Woche noch im Gespräch mit einem Kollegen ereilt hatte, wo ich dachte, das ist eigentlich auch richtig, das so anzumerken. Ja, also man hatte irgendwie, also ich hatte zumindest irgendwie mitbekommen, es läuft nicht bei Union und sie sind super frustriert, haben es dann ja auch mit dem Rauswurf von Svensson erstmal an ihm festgemacht und mein Kollege ist auch 05er und meinte so, ja, aber es wird ihm richtig gut schmecken, wenn wir am Sonntag nach Berlin fahren und den Unionern zeigen, es liegt daran, dass sie selber scheiße sind und nicht an Bo Svensson, aber das haben wir ja auch nicht geschafft.
Ich würde auch einen großen Reichtumstipp jetzt geben. Ja, ich werde ja für meine Expertise dann auch beruflich bezahlt als Journalist. Und in diesem Jahr muss ich sagen, fast immer, wenn ich Prophezeiungen abgebe, sind sie falsch. Ja, also ich würde inzwischen den Tipp geben, wettet immer auf das Gegenteil von dem, was ich gefühlsmäßig für das kommende Wochenende sage. Denn bei Union war ja meine These, selten hatte Mainz 05 so eine gute Chance, bei Union Berlin zu gewinnen. Und irgendwie war dieses Bauchgefühl bei mir gestern im Stadion schon wirklich nach wenigen Sekunden, Minuten wieder völlig dahin. Und ich dachte, es wird jetzt so sein wie in den vergangenen Jahren. Man sitzt da und am Ende feiern sie in der alten Försterei und die Mainzer fahren frustriert nach Hause.
Was ist denn das Gegenteil von Expertise?
Das Streuen von Falschinformationen.
Damit würde ich jetzt mich nicht schmücken wollen. Ich würde trotzdem sagen, so eine These, die entwickelt man ja immer anhand einer momentanen Situation. Ja? Und ich fand schon so nach diesen ersten beiden Spielen von Mainz 05, vor allem auch nach den ersten beiden Spielen von Union Berlin mit Steffen Baumgart, ja, wo der ja dann zunächst auf Viererkette in den Spielen umgestellt hatte und es lief gar nichts. Heidenheim verloren, Augsburg verloren, Mainz ja eigentlich auch fußballerisch inzwischen sehr versiert, ja, und tatsächlich war dann so mein Eindruck, wenn man diese Mentalität der vergangenen Monate mitnimmt, und man muss ja sagen, der letzte richtig krasse Mainz 05 Einbruch, der ist ja Monate her, das eben. War das Pokalspiel gegen Bayern, ja, und danach waren eigentlich die Leistungen durch die Bank sehr solide bis sehr stark, und gestern war es dann tatsächlich mal wieder so ein Spiel, das man vielleicht auch erwarten muss da mal mit einer Zeit, ja, in der dann einfach halt das Gesamtpaket überhaupt nicht stimmt.
Ich find's ein bisschen verrückt. Also ich gebe dir tatsächlich ziemlich genau bei eigentlich allem, was du gesagt hast, recht. Ich finde es ziemlich verrückt, dass Union uns irgendwie mit unseren eigenen Mitteln geschlagen hat. Also gerade die Spiele, die wir in der Hinrunde jetzt zum Beispiel auswärts gewonnen haben, also sowas wie Augsburg oder auch Frankfurt oder selbst das Stuttgart-Spiel, wo wir halt irgendwie durch Effizienz aufgefallen sind und und Union hat einfach es geschafft mit unseren eigenen Mitteln, also mit dem, wie bei dem Frankfurt-Spiel im Grunde, ich meine, die haben nicht einen Mann mehr gehabt, aber mit einfachsten Mitteln zum Gegentor kommen, durch irgendwie ein bisschen pressen und ich habe mich echt erinnert gefühlt, als ob wir gegen uns selbst spielen.
Ich hätte da noch nicht mal so hoch ins Regal gegriffen. Also bei mir war es im Vorfeld zum Spiel wirklich eher so, dass ich mir dachte, wir haben gegen Kiel gut ausgesehen, wir haben gegen Bochum gewonnen. Dann dürfte uns das Spiel bei Union ja eigentlich liegen. Und das waren eher so die Gegner, mit denen ich das Spiel verglichen hatte. Und ich wurde auch gefragt, ja hier, ich bin in der Tippgruppe, ich brauche unbedingt die Punkte. Union gewinnt doch am Sonntag gegen Mainz. Dann habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Die kriegen aus eigenem Spiel heraus nichts auf den Rasen. Amiri kommt mit Vollspeed zurück. Das wird ein glattes 3-0 für Mainz. Und natürlich hat es nicht geklappt. Also es war wieder so der Klassiker, du lehnst dich als Mainz 05 eine Sekunde zu weit aus dem Fenster und wirst direkt dafür bestraft.
Wir werden ja gleich mal so ein bisschen aufs Spiel eingehen. Ja, also jetzt würde ich sagen, das Ganze fing ja schon mit einer bösen Überraschung bei der Aufstellung von Union Berlin an. Und das war möglicherweise dann auch der Grund, der Steffen Baumgart durchaus, den er schlau gemanagt hatte, der dann auch dazu geführt hat, dass Union das Spiel gewonnen hat.
Ja, und vielleicht war das, was Mainz auch überrascht hat. Bevor wir aber voll in die Analyse einsteigen, muss ich dich noch daran erinnern, dass noch eine Story offen ist, die du uns letzte Woche nach der Podcast-Aufnahme so angeteased hast und sagtest, dich verbindet was ganz Persönliches mit Steffen Baumgart, aber wartet bis Montagabend, dann erzähle ich die ganze Story. Das musst du jetzt machen.
Ja, es fiel mir dann nach der Aufnahme tatsächlich irgendwie ein. Ja, also ich bin ja dann auch schon ein bisschen älter, ja, und manche Geschichten vergisst man dann mit der Zeit. Aber ich weiß nicht, ob ich es mal gesagt habe, ich bin ja in einem ostfriesischen Städtchen namens Aurich aufgewachsen. Und in den 90er Jahren hat dort im viertklassigen Fußball ein Stürmer namens Steffen Baumgart gespielt. Und ich habe 5 Fußminuten von der Sportanlage entfernt gewohnt, war oft da im Stadion. Hab dann an so einer Tröte immer gestanden, entweder wahlweise, wo ich bei den Heimspielen so lustige Geräusche machen konnte mit der Tröte. Oder ich war Balljunge. Und das heißt, ich war tatsächlich in der Saison 93, 94 hier und da mal Balljunge. Es war gar nicht so institutionalisiert. Also wir haben uns da als Jugendspieler einfach irgendwie auf die Tatanbahn gestellt und die Bälle zurückgeschossen. Aber ich finde, das kann man schon als einen sehr qualifizierten Balljungen bezeichnen. Und die Geschichte wird für mich jetzt halt richtig gut, denn ich glaube, ich war damit vielleicht der einzige Mainzer, der mit einem Positiverlebnis heimgefahren ist. Ich habe gestern nach der Pressekonferenz tatsächlich noch zufällig Steffen Baumgart getroffen. Böse Zungen würden behaupten, ich habe ihn aufgelauert, aber nein.
Ich stell mir das so vor, in den dunklen Katakomben der alten Försterei wartest und da um die Ecke und so.
Mit so einer Kapuze auf, so einen Schatten
also ich, im Gesicht. Ich würde sagen, beides entspricht der Wahrheit so ein bisschen. Ja, also ich habe schon spekuliert, dass er den Weg, den er rausgeht, wo er dann rauskommen könnte. Und dann habe ich ihm tatsächlich erzählt, ich war damals Balljunge, als sie in Aurich gespielt haben. Und der hat sich dann tatsächlich auch sehr gefreut, sagte dann, das ist aber auch richtig lange her, was einen so nach Mainz verschlägt und so weiter. Fand er, glaube ich, tatsächlich ganz, ganz nice, weil Aurich, ja, kennt wahrscheinlich fast kein Mensch, außer man ist mal irgendwie an die Küste gefahren oder auf so eine Nordseeinsel, war für ihn tatsächlich das Sprungbrett in den Profifußball. Er ist dann zu Hansa Rostock in die Bundesliga von dort aus gewechselt und es war, klingt vielleicht komisch, für mich gestern schon emotional in dem Stadion zu sitzen. Ich war jetzt nicht das erste Mal dort, aber diese Hymne zu hören. Und dann sieht man da unten diesen Stürmer, der damals Anfang 20 war. Man selber war irgendwie 10 oder so und denkt sich, boah, das ist irgendwie schon krass, wie sich das entwickelt hat. Und ich hatte auf einmal so diesen 10-Jährigen in mir, der dachte, Mensch, ne, also der 10-Jährige wäre wahrscheinlich froh mit dem 41-Jährigen, der da jetzt im Fußballstadion sitzt. Und das finde ich irgendwie schön.
Das ist so ein richtiger Full-Circle-Moment eigentlich. Da bist du da wahrscheinlich der einzige Mainzer, der was richtig Positives aus Berlin mitgebracht hat.
Ja, möglicherweise. Also, das war ganz gut tatsächlich, ja. Also diese Balljungen-Karriere merke ich jetzt, ich bereue nicht, dass ich sie eingegangen bin.
Sehr gut.
Das ist nicht die einzige Balljungen-Geschichte, die wir hier im Podcast schon mal besprochen haben. Da gibt es ja auch noch eine von Daniel Meuren, die Jan auch wunderbar vertont hat. Und ich glaube, wir suchen die nochmal raus und verlinken die nochmal irgendwo nach der Podcast-Folge.
Genau, wenn wir dran denken, verlinken wir sie euch in den Shownotes. Und wir warten natürlich auch sehnlichst auf andere Balljungen-Geschichten. Also das sammeln wir dann jetzt hier einfach wie so in so einem Sticker-Album. Und damit haben wir quasi für heute schon den ersten Schritt getan und würden jetzt einfach nochmal den Tee aufgießen, den Tee aufmachen und dann über dieses Spiel gegen Union Berlin sprechen. Bis gleich.
Musste in der Halbzeit nur mal auf Toilette.
War noch was bekommen in der Halbzeit?
Nö, nur Toilettenpapier und. Nö, nur Toilettenpapier und.
Es gehört zu den Pflichtaufgaben im Hinterhof-Sänger-Talk, über die Partie von Mainz 05 zu sprechen, die sich am Wochenende ereignet hat. Und das ist in diesem Fall das Auswärtsspiel von Mainz 05 gegen Union Berlin. Und wir fangen natürlich wie immer damit an, dass wir erstmal gucken, was denn überhaupt an Spielern auf dem Platz stand. Und bei Mainz, um ehrlich zu sein, war die, ich sag mal in Anführungszeichen, Rotation ja sehr erwartbar. Also Johnny ist verletzt. Unter der Woche kam dann die Entwarnung, dass es zumindest keine größere strukturelle Verletzung ist. Sieb ist dafür gestartet und Amiri ist nach Rotsperre wieder rein rotiert und Chor nach hinten. Kann man so, glaube ich, ohne große Überraschung einfach mal konstatieren.
Ja, also ich glaube, das war bei Mainz 05 so zu erwarten. Also selbst wenn Bo Henriksen jetzt nicht der Trainer war, der das Spiel gecoacht hat, die Aufstellung wird er gemacht haben. Und da würde ich sagen, es ist inzwischen erwartbar, dass es genauso gekommen ist. Chor sieht er in erster Linie in der Verteidigung. Und Nadim Amiri ist natürlich gerade, wenn Johnny Burkhardt fehlt, ja eigentlich schon der zweite absolute Starspieler in so einem Mainz 05-Kader, wo wir ja selten Starspieler haben, richtige. Und deswegen habe ich das erwartet. Und bei Union war es wiederum komplett überraschend. Und das meinte ich mit der vielleicht bösen Überraschung. Baumgart hatte ja bei seiner Vorstellung gesagt, also er wird Viererkette spielen. Dann hat er es zweimal gemacht. Das ging zweimal richtig in die Hose. Und jetzt hat er umgestellt auf Dreierkette. Und von daher war eigentlich relativ klar, Union Berlin kehrt wieder zu Urs Fischer und Bo Svensson Fußball zurück. Und wird das Spiel tatsächlich über Kompaktheit und stabile Defensive spielen. Und das ist dann natürlich klar, dass man eigentlich Mainz 05 das Geschehen eher überlassen wollte. Und eigentlich ist das nicht der Fußball, den Mainz 05 so richtig spielen kann nach wie vor, auch wenn Mainz 05 offensiv deutlich besser geworden ist.
Aber meinst du, es hat die Mainzer überrascht, Bene, dass sie da zum Spiel gezwungen wurden?
Also ich glaube, dass man zum Spiel gezwungen wurde, nicht unbedingt. Ich meine natürlich, die Aufstellung spielt da irgendwie schon, glaube ich, eine Herangehensweise, wie man Chancen kreiert, eine große Rolle. Gerade natürlich auch, wenn du dann so einen Gegner hast, der dich auch so hoch anläuft, wie Union das teilweise gemacht hat. Prinzipiell kann das aber ja nicht unerwartet gekommen sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass eigentlich im Training unter der Woche das Ganze besprochen wurde. Ich meine natürlich, es war eine kurze Woche, müssen wir alle sagen. Wir hatten tatsächlich im Vergleich zum letzten Spiel einen Tag mehr als Union. Union hat mittwochs gespielt, wir haben dienstags gespielt. Bei Leverkusen war es quasi genau andersrum. Da denke ich mir halt, okay, also so eine Mannschaft, die so angenockt ist wie Union, das musst du eigentlich als Mainzer Mannschaft, die gerade hintenrum eigentlich solide steht und so eine gute Abwehr hat, musst du eigentlich abmoderieren.
Also ich glaube, überrascht war man tatsächlich auch nicht. Es haben auch Spieler oder Nico Bunger dann im Nachgang gesagt, man hat sich schon auf alle Systeme vorbereitet, die man so von Union her kennt. Ich glaube trotzdem von der Spielveranlagung her wäre es vielleicht für Mainz ein bisschen besser gewesen, Viererkette, offensivere Berliner, sodass man vielleicht auch mehr Räume für Konter-Gegenstöße bekommen hätte. Und so wie Union dann sich sehr, sehr früh formiert hatte, sah es dann eher so aus, wenn Mainz den Ball hat, dann lassen die sich fallen, dann lassen die Mainz anlaufen. Das ist dann als Auswärtsmannschaft, gerade in diesem atmosphärischen Hexenkessel, der diese alte Försterei einfach ist, also es ist wirklich immer eine brutale Stimmung, die dort einfach herrscht und das ist dann echt schwer.
Und die waren ja auch direkt angezündet. Also es ging ja direkt gut los. Ich glaube, jeder, der sich irgendwie dachte, ach gut, es ist angepfiffen, ich hole mir jetzt mal gerade noch den Schauber aus der Küche, der war überrascht, als es dann doch schon so schnell für Mainz nach hinten ging. Und das war ja tatsächlich ehrlicherweise einfach ein Fehler von Danny da Costa, eine Unaufmerksamkeit, die dazu führte, dass Hollerbach frei auf Robin zulaufen kann, der dann auch noch unglücklich getunnelt wird. Aber das war ja in der ersten Spielminute, damit war, ich glaube, also zumindest das Stadion war ja ab dem Moment voll aufgedreht.
Es war ein krasses Déjà-vu, fand ich. Also letzte Saison habe ich auch da gesessen, erster Spieltag Union gegen Mainz und erste Minute traf damals Kevin Behrens zum 1:0 und diesmal wieder erste Minute und ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Ja, die Geschichte kennst du doch irgendwoher, nur dass damals 30 Grad waren und jetzt 4. Und tat mir für Danny da Costa ein bisschen leid, ja, also den Fehler musste er auf sich nehmen. Wir hatten uns die Szene ja eben auch nochmal im Vorfeld angesehen. Er hat die Möglichkeit, auf Kassi rauszuspielen, ja, spielt dann aber eben, versucht einen zentralen Pass, spielt Hollerbach den Ball in die Beine. Er hatte sich zuletzt ja wirklich sehr gut gefangen, sich seinen Stammplatz auch redlich verdient. Kann mir jetzt aber auch vorstellen, nach der Leistung, dass jetzt da auch einiges nochmal so ins Wanken gerät und auch der Kampf um die Plätze wieder neu starten wird.
Das ist ja was eigentlich von Henriksen ziemlich, ich weiß nicht, ob das so offen kommuniziert wurde, aber was auf jeden Fall sichtbar ist, wenn ein Spieler Leistung bringt und irgendwie so es alles läuft, dann wechselt er nicht die Startelf. Wenn es irgendwie verletzungsbedingt oder leistungsmäßig einen Abfall gibt, dann wechselt er. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt für Danny ein Punkt ist, wo er quasi rausrotiert. Natürlich war es für ihn genauso ein Punkt, dass er genauso halt auch reinrotiert ist. So, da hatten wir halt mit entweder halt wenige Verteidiger und formschwache Spieler, wie Hanke Olsen zum Beispiel oder auch Jens, der teilweise nicht gut aussah. Und dadurch hat er die Chance bekommen. Also, ich glaube, wir können uns eigentlich darauf einstellen, dass wenn jetzt nichts Großes passiert, oder wenn es, also wenn nicht wirklich so toi toi toi, irgendjemand verletzt sich, dann wird Danny wahrscheinlich rausrotieren. Sieht man ja auch, um jetzt mal einen kleinen Vorgriff zu machen an den Auswechseln und Einwechslungen, die geschehen sind, dass da durchaus einige Leute lauern gerade.
Genau, also ich fand jetzt zum Beispiel Hanke Olsen, so wie in Leverkusen, tatsächlich auch nach der Einwechslung wieder sehr gut. Also er gewinnt so diese Zweikampfstärke und Resolutheit zurück, die ihn lange ausgezeichnet hatte, nur eben nicht in der kompletten Hinrunde. Inzwischen sehe ich ihn da wieder deutlich stärker. Genau. Wo ich Danny da Costa noch einen Schutz nehmen würde, ist halt, dass die komplette Abwehrreihe gestern Fehler gehabt hat, und zwar dicke, dicke Fehler. Aber natürlich war das dann einfach nach 58 Sekunden einfach schon der Opener in einen Nachmittag, der dann am Ende halt ein völlig gebrauchter war.
Ja, du holst Union halt so natürlich komplett ins Spiel rein. Glück für uns, dass die Unioner auch nicht ganz auf dem Posten waren, zumindest was Verteidigung im Strafraum angeht, sage ich mal. Also es war ja dann in der 6. Minute schon so, dass wir einen Elfer bekommen haben, der glücklicherweise verwandelt wurde. Und damit hätte man eigentlich sagen können, du fängst in der Partie wieder bei Null an. So, wir haben alle mal einen Patzer gemacht. Jetzt konzentrieren wir uns auf unsere Aufgaben. Und trotzdem war es ja wirklich so, dass man nicht das Gefühl hatte, dass bei uns, ich will nicht sagen, der nötige Ernst gefehlt hat, aber ich hatte nicht so das Gefühl, ich sehe dieses lauernde Mainz 05, dieses wache Mainz 05 von erstens dem Ende des letzten Jahres, aber auch von dem Spiel gegen Bochum.
Ich fand, es hat irgendwie so ein bisschen die Sicherheit gefehlt, so als wenn man so durch dieses frühe Gegentor irgendwie komplett in alte Muster zurückgefallen ist, irgendwie wie das Reh im Scheinwerferlicht. Und wir hatten, ich weiß gar nicht, ob das in der 10. Minute oder 8., 9. Minute war, zwei richtig dicke Chancen für Union, die Robin überragend hält. Im 5-Meter-Raum zwei Abschlüsse eigentlich, wo man sagen muss, okay, davon kann eigentlich auch schon einer drin sein. Und ich finde, wir waren, also wir haben gerade schon die Abwehr angesprochen, also komplett hat da die Abstimmung nicht gestimmt. Das war irgendwie alles so unruhig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Abwehr hat mir gestern überhaupt nicht gefallen.
mir auch nicht, die Rückwärtsbewegung teilweise auch halt einfach gar nicht, ja, also ich fand auch, dass Stefan Bell gestern sehr, sehr große Probleme gegen Jordan Sibachew hatte.
Auch geschwindigkeitsmäßig.
Ja, genau. Also im Hinspiel sah das alles halt tatsächlich noch ganz anders aus, hatte gestern auch keinen guten Tag und ich fand auch, also gerade in dieser Startphase, wo das Spiel so richtig auf Messerschneide war und eigentlich auch seine attraktivsten Phasen hatte für die Zuschauer, ja, denn man dachte ja so nach 20 Minuten, was für ein Spiel, und so nach 80 dachte man, boah, was für ein Spiel.
Meine Rede.
Und also es wirkte halt nicht sattelfest tatsächlich da. Obwohl man eben diesen Elfmeter noch hatte, der ja auch hoch verdient war. Nadim Amiri sich dann ja auch wirklich mit einem sehr gut verwandelten Strafstoß und gegen die Pfiffe der Union-Fans dann eben zurückgemeldet hatte. Hab da allerdings auch noch eine These zu. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Er spielt ja gern mit den Emotionen, hat das jetzt auch gestern getan bei dem Spiel. Und ich hatte so das Gefühl im Stadion, ich weiß nicht, ob das meins am Ende geholfen hat in dem Fall. Also Union ist für mich irgendwie immer so ein Fanumfeld. Die suchen eigentlich nach einem Feind in so einem Spiel. Und wenn die einen Feind finden, dann ist auf einmal diese Atmosphäre noch aufgeladener und noch heißblütiger. Und ich hatte gestern das Gefühl, das hat die total mobilisiert in diesem Stadion. Und meins ist, vielleicht sogar mit Ausnahme von Nadim Amiri, der dieses Spiel mit Emotionen ja dann durchaus auch beherrscht, meins ist gestern, hat mit dieser Emotionalität nicht Schritt halten können mit Union Berlin.
Teile ich total. Also man hat das ja auch richtig gemerkt, nachdem Nadim den Elfmeter verwandelt hatte. Er wurde ja auch beim Ballkontakt ausgepfiffen. Also die Unioner hatten sich wirklich einfach auf ihn eingeschossen, um ihm das Leben schwer zu machen. Und ich meine, für mich im ersten Moment sah es wirklich nach dem Elfer aus, als wäre das, was Nadim da auch gemacht hat, auch die Emotionalität, seine Gesten, einfach so dieser Weckruf an alle so, ey Leute, wir spielen hier auswärts, es steht jetzt 1-1. Ne, wir finden irgendwie wieder jetzt zusammen, wir gehen das jetzt gemeinsam an, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir lassen uns dieses Spiel, was Union uns aufdrängen will, nicht aufzwingen. Wir gehen jetzt zusammen voran. Aber entweder war er damit komplett alleine oder es lief an allen vorbei. Also eins von beiden wird es gewesen sein, weil es hatte keinerlei Auswirkungen. Das Einzige, was Mainz wirklich zu verzeichnen hatte in der, sag ich mal, in der Folgephase, war ja eigentlich in der 15. Minute, dass Sieb fast alleine auf den Torwart zuläuft und den Ball noch nicht mal aufs Tor bringt. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, wir werden wahrscheinlich bei Union, so wie die auftreten zu Hause, nicht zu vielen Chancen kommen. Und das ist eine, die musst du zu 100% reinmachen.
Ja, bin ich bei dir. Ich bin mir nicht sicher, ob das vom VAR nochmal kontrolliert worden wäre. Da war ja der Arm so ein bisschen im Einsatz. Und ich glaube, wenn das Tor gefallen wäre, dann will ich mir das Pfeifkonzert da in dem Stadion nicht ausmalen. Ich glaube, die Ohren wären einem abgefallen tatsächlich. Also ich glaube, das hätte man sich nochmal angeschaut. Ich hätte es aber tatsächlich instinktiv dann auch gegeben, wenn der Schiedsrichter sagt, ich lasse es jetzt laufen, weil es war für mich jetzt kein völlig grenzwertiges Einschreiten. Und für Amino Sieb natürlich bitter, weil er auch kein gutes Spiel gemacht hat. Also auch die gesamte Art und Weise so von Ballführung, von Abstimmungsproblem, was man da hatte, Laufwege, war nicht gut. Er hätte das Spiel allerdings retten können, da mit seinem Tor, denn dann fragt hinterher, wenn du es dann vielleicht gewinnst, kein Mensch mehr irgendwie nach der Leistung ansonsten. Aber den muss er machen und er zeigt, er ist einfach auf so einem guten Bundesliga-Niveau auch noch nicht angekommen. Natürlich ein junger Kerl, aber da meinst du natürlich jetzt gerade ohne Johnny Burkhardt ein Problem.
Ich find's irgendwie ein bisschen verrückt. Ich meine, natürlich, wir haben in der Saisonrückschau drüber geredet, bei Johnny Burkhardt von 3 von 4 Schüssen aufs Tor sind drin. Das ist eine krasse Quote. Amino Sieb schließt zwar tatsächlich häufiger ab, aber bei ihm sind die Bälle halt nicht so häufig drin. Ich glaube, er hat 2 Tore gemacht. Und irgendwie hat's, ich weiß nicht, wir hatten es vorhin auch schon mal von Parallelen. Es erinnert mich halt an so einen jungen Johnny Burkhardt. Der hat früher auch Chancen ohne Ende versiebt. Der hat gegen die Großen getroffen. Gut, das will ich jetzt bei Amino jetzt nicht sagen. Aber in ausgewählten Spielen hat Johnny getroffen. Früher 3 bis 5 Tore oder was gemacht in der Saison. Und oft aber auch einfach sichere Dinger nicht gemacht. Und wir haben es ihm immer verziehen. Und ich glaube, wir werden es Amino auch verzeihen. Aber da merkt man halt einfach, das ist ein Punkt, wo er enorm an sich arbeiten muss, weil es ist ja nicht nur einmal passiert, dass er frei auf den Torwart zugelaufen ist und den Ball daneben geschossen hat. Der zweite Versuch, ob es jetzt abseits war oder nicht, will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Der muss den Ball aufs Tor bringen, der muss den Ball eigentlich reinmachen. Und dass er den Ball weiter am Tor vorbeischießt, als das Tor breit ist, das darf einem Stürmer nicht passieren. Also das hat mich wirklich ein bisschen geärgert.
Dazu kommt, finde ich halt auch, dass es wirklich ein Spiel ist, das für ihn halt wirklich undankbar war, weil er eigentlich ein Spieler ist, der seine Stärken dann hat, wenn vielleicht die Verteidiger etwas höher stehen, er also auch Möglichkeiten hat, bei Umschaltsituationen eben mit Tempo dann loszugehen, wie in dieser Szene. Das war nämlich genau eine Szene, in der eigentlich auch eine Stärke von Armindo Sieb steckt, dass er dann bei so einer Kontersituation, wo Unruhe davor ist, dann eben auch durchstartet. Und diese Szene hat Union ansonsten ja gar nicht mehr zugelassen gestern. Ja, die standen dann komplett hinten. Sie nennen es Dreierkette. Man muss ja ehrlich sagen, es war dann eher eine Fünferkette. Ja, also Bus. Die haben einen Bus, ja, die haben geparkt. Auch noch komplett das Mittelfeld dann zugestellt. Ja, und dann waren auch diese ganzen Zuwege zu Armindo Sieb, zu Paul Nebel, die waren teilweise einfach zu. Und da merkt man, dass das auch ein Spiel, ja, wo er noch nicht so richtig zur Geltung kommt, da ist ein Johnny dann schon weiter. Ein Johnny ist dann einer, der lässt sich dann vielleicht auch eher mal fallen, der ist dann auch sauber in den Zuspielen, der weiß, wann er rausrücken muss, der weiß, wann er in die Tiefe starten muss. Da hat er tatsächlich, wie Bene auch richtig sagt, viel mehr Bundesliga-Erfahrung.
Ja, da stimmt einfach die Abstimmung irgendwie nicht. Und ich bin auch bei dir, es ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel gewesen, wo Sieb sich hätte auszeichnen können. Trotzdem, wie gesagt, bin ich der Meinung, wenn in dem Moment, dass 2-1 fällt, ist es ein anderes Spiel. Weil so steht es weiterhin 1-1 und 10 Minuten später machen wir das, was Union zu Beginn des Spiels gemacht hat, nämlich einen richtig dummen Elfmeter und Union führt 2-1. Wir können auch nochmal hier auf die Elfmeterszene eingehen. Ich glaube, es ist unstrittig, dass es ein Elfmeter ist, oder Bene?
Ja, leider. Dominik Kor stellt sich da einfach ein bisschen zu ungestüm an, stümperhaft fast schon. Und Hollerbach nimmt da den Elfmeter einfach dankend an. Er lässt sich halt einfach, der legt den Ball ein bisschen zur Seite, Kor rast ihn um, Elfmeter. Er war nicht mal in der Möglichkeit, dass er direkt abschließen hätte können. Ich meine, er hat sich den Ball sogar eigentlich unglücklich angenommen, vom Tor weg. Und da denke ich mir halt so, okay, Domme, das muss jetzt nicht sein. Und ja, hat uns im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das Spiel dann anders verlaufen wäre, wenn wir länger 1-1 gespielt hätten, aber Union hätte mal eigentlich wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr offensiv machen müssen. Ja, und im Endeffekt, ich sag mal so, es gibt nur wenige richtig gültige Gesetze im Fußball, aber eins davon ist, Robin Zentner hält keine Elfmeter.
Also das ist sowas, da können wir, glaube ich, jede Woche drauf hoffen, wenn irgendjemand von dem Gegner am Elfmeterpunkt steht und sagen so, komm Robin, heute ist der Tag, heute hältst du den Elfmeter.
Das könnte das erste Mal
sein. Ich rede es herbei und nein, es passiert wieder nicht, aber um ehrlich zu sein, wir haben uns eben nochmal zusammen in der Vorbereitung die Szene auch angeguckt, wie es überhaupt dazu kommt, dass Kor das Foul macht. Und die Entstehung ist ja viel weiter früher, nämlich das geht schon bei Stefan Bell los.
Da fand ich, dass Union es auch gar nicht schlecht gemacht hatte. Also so Jordan, der Mittelstürmer von Union, der hat sich da manchmal wirklich tief in die eigene Hälfte zurückgezogen. Und in dem Fall war vielleicht sogar der Fehler, dass Stefan Bell mitgegangen ist, weil man da auch sehr, sehr weit vorne positioniert war. Und Jordan hatte dann den kleinen Vorsprung, hat Bell mit dem Haken aussteigen lassen. Und in dem Moment waren viele Mainzer in der Vorwärtsbewegung und mit einem Pass war Union im Konter und eigentlich fast alle Spieler dann auch zu langsam. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob man die Möglichkeit da noch hatte überhaupt, komplett so nachzurücken vom Tempo her.
Meistens Bell, ja.
Ja, ja. Der Rest vielleicht auch, aber tatsächlich war der Fehler dann von ihm ausgehend. Man hatte dann nur noch Dani da Costa als letzte Absicherung und auf einmal stand der irgendwie 1-1. Und Hollerbach hat denen ja fast nochmal die Chance gegeben, den Mainzern, weil ihm der Ball irgendwie dann so ein bisschen so versprungen ist, dass er sich nochmal im Rücken zu da Costa gedreht hat. In dem Moment kam Kor rangeprescht und hätte eigentlich dann wirklich die Möglichkeit gehabt, es einfach über Stellungsspiel zu verteidigen. Er hätte noch nicht mal richtig rangehen müssen.
Nee, das war so ein Dominik Kor aus vergangenen Zeiten. Also diese einfach, ich kann nicht sagen, ob es in dem Moment der Gedanke war, ich muss hier einfach drauf oder ich vergesse mal kurz, wie groß der 16er ist. Also es ist so, das erinnert mich wirklich an Dominik Kor aus alten Zeiten. Den hatten wir eigentlich hinter uns gelassen. Und das sind so Flüchtigkeitsfehler, die dann am Ende einfach ärgern, weil man muss ja dann auch für den Rest der ersten Halbzeit einfach konstatieren, wir hatten ja keine Möglichkeiten, irgendwie dann einen Fuß auf den Rasen zu kriegen, weil Union sich wirklich gesagt hat, wir führen hier 2-1 gegen einen Gegner, der einfach weiter oben in der Tabelle steht. Wir wollen hier zu Hause den ersten Sieg unter Steffen Baumgart eintüten. Wir stellen uns hinten rein und lassen sie verzweifeln. Und genau das hat man eigentlich auch gesehen.
Was ich krass fand, also ich glaube, da gehen unsere Meinungen auch so auseinander, so bei der Form von Nadim Amiri, ja. Amiri hat ja tatsächlich dann versucht, das Spiel, der hat sich so weit fallen lassen, dass teilweise alle Innenverteidiger gefühlt vor ihm waren. Also ich weiß nicht, ob der viel Football geguckt hatte, das hatte dann schon fast sowas von einem Quarterback, ja, also der dann wirklich von hinten heraus die Bälle versucht hat, nach vorne zu treiben, was auch nicht immer gelungen ist. Aber ich fand, dadurch fehlte er halt auch in so Situationen, so zwischen Abwehr und Mittelfeld von Union, wo man dann vielleicht mit dem einen oder anderen Pass, Trick, Move, die auch mal ein bisschen stressen kann. Also mir fehlten dann tatsächlich auch, es war wenig Platz da, ja, aber es fehlten mir auch diese Stressmomente, wo Union dann mal richtig ins Schwitzen kommen musste.
Ja, die haben im Prinzip, haben sie uns auf so ein kämpferisches Niveau runtergezogen, was wir ja eigentlich in der letzten Zeit auch gar nicht mehr gebraucht haben, weil wir individuell auch gut in der Lage waren, uns da rauszuwinden. Und ich glaube, gerade auch diese individuelle Klasse, diese paar Prozent mehr, die wir sonst immer von einigen Spielern erwarten konnten, die haben wir nicht zeigen können.
Ich finde es in der Hinsicht eigentlich ganz interessant, wenn wir uns betrachten, dass wir in den letzten Spielen, wie gesagt, eigentlich spielerisch sehr viel besser waren, obwohl wir nicht unseren Spielmacher auf dem Platz hatten. Also, ich fand uns selbst gegen Leverkusen, vor allem aber gegen Bochum, sehr viel besser, sehr viel zielstrebiger. Und wenn wir ein bisschen auf die Statistiken gucken, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber wir haben unfassbar viele Bälle gespielt. Wir haben lange Bälle vor allem gespielt. Wir haben Flanken geschlagen. Wir haben aber nicht abgeschlossen. Und wir hatten keinen einzigen Schuss aufs Tor. Also, jetzt abgesehen vom Elfmeter, und den rechnen wir jetzt einfach mal da raus, weil das ist jetzt nicht besonders schwer, den da aufs Tor zu bringen. Und das, finde ich, tatsächlich zeigt einfach, wie ungefährlich wir waren. Und vielleicht war das von Amiri einfach in dem Moment ein bisschen der falsche Move, so defensiv zu sein und halt mit seiner Kreativität halt so weit hinten in unserem Spielaufbau zu sein und halt nicht mehr da, wo er die Schnittstellenpässe spielen kann. Und wo er halt besonders gebraucht wird. Und ich habe das bei Sieb auch gesehen, der war auch häufiger mal irgendwie draußen auf der Außen. Da ist Lee irgendwie in die Mitte gerückt, weil Lee ja der Einzige ist, der irgendwie ein bisschen Kopfballgefahr ausstrahlt bei uns aktuell. Und deswegen finde ich es halt umso verwirrender, dass wir dann so viele Flanken geschlagen haben.
Ja, und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Union uns keine Räume aufgemacht hätte. Also sie haben ja häufig einfach eine Seite überlagert und da alles zugemacht. Aber du konntest wirklich dabei zugucken, wie so eine Befreiung aus dieser Umklammerung immer über mindestens ein oder zwei Stationen auf die andere Seite erfolgen musste. Und das war dann einfach zu langsam.
Ja, ich fand auch, man hat beim Elfmeter zum Beispiel gesehen für Mainz, da war die Besetzung im Strafraum eigentlich gut. Also da hatte sich auch ein Lee sehr gut in Position gebracht. Hereingabe kam da über außen von Cassie und eigentlich gab es von diesen Situationen danach zu wenig. Also wo man eigentlich über die Außen sich durchgespielt hatte und dann in der Mitte vielleicht so die Abnehmer fehlten, dort wo Union sich schon überlegen muss, wie gehe ich jetzt in diesen Zweikampf rein, wenn ich zu rustikal bin, gibt es vielleicht nochmal einen Elfmeter. Ja? Und das meine ich halt, es gab zu wenig Stressmomente. Ja? Bei Amiri, teilweise, ich will den Vergleich vielleicht gar nicht ziehen, mir fiel das so bei der letzten Weltmeisterschaft auf, dass Lionel Messi das auch oft so gemacht hat gegen tiefstehende Gegner, dass Lionel Messi sich dann oft auch in der eigenen Hälfte den Ball abgeholt hatte, aber richtig stark wurde Messi dann natürlich, je näher es in Richtung des Strafraums des Gegners ging, und da konnte Amiri gestern noch nicht die Wirkung erzielen, aber generell fehlten mir saubere Pässe viel zu häufig. Es gab viele, viele Fehler, ja, auch wenn die Passquote gut war. Aber wenn es wirklich um die ernsten, diese letzten, vorletzten Pässe ging, da war es oft wirklich unsauber gespielt.
Ja, ich glaube, es war ein bisschen Ergebnisschönung bei der Passquote dadurch, dass wir einfach unheimlich viele Pässe gespielt haben, ne? Und das ist dann eben die, wie du sagst, die wirklich wichtigen sind, die kommen dann halt nicht an. Oder du hast eben die Flanken angesprochen. Ich habe es mir eben angeguckt. Wir haben 25 Flanken geschlagen, davon kommen 20% an. Damit kommst du halt auch nicht so super weit, und das Einzige, was wir da irgendwie an Idee auf den Platz bringen konnten in Sachen Einwechslung, war halt in der 61. Minute ein Dreifachwechsel, alles positionsgetreu, Hanke Olsen kam für Danny da Costa, Widmer für Cassie und Weiper für Sieb, und korrigiert mich, aber das hat ja im Endeffekt nicht viel geändert. Also ich fand schon, dass Nelly wieder gezeigt hat, dass er eigentlich genug mitbringt, um auch in meinen Augen zu starten. Es war aber dann eben glücklos, weil wir einfach nicht mehr nach vorne kamen.
Ich find's tatsächlich irgendwie bezeichnend. Ich blicke jetzt einfach mal auf die Gesamtheit der Wechsel. 4 von unseren 5 Wechseln waren Verteidiger. Ich meine, es waren 2 Außenverteidiger dabei, aber boah, haben wir wenig Offensivpower gerade und es ist wirklich traurig anzusehen. Ich meine, ja, Silvan war okay, er hat es nicht viel schlechter gemacht als Garcia, aber er hat es halt auch nicht viel besser gemacht. Ich hatte mir von Silvan erhofft, er ist eigentlich von den beiden jedenfalls derjenige, der ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlt, der halt auch mal am zweiten Pfosten lauert und den Ball halt auch aufs Tor bringt. Das habe ich bei Cassie ganz oft, dass es halt leider der Abschluss noch fehlt. Ja, und ansonsten dann halt mit Leitsch und Hanke Olsen 2 Innenverteidiger zu bringen für 2 andere Innenverteidiger, die halt nicht wirklich in Form waren in dem Spiel. Okay, das kann man machen, aber das hilft dir halt offensiv jetzt auch nicht wirklich viel. Ja, dann haben wir noch Niki Ferratschnik, der dann irgendwann für Mwene kam, wo ich sage, okay, der war dann auch nicht lang genug auf dem Platz, um wirklich irgendeinen Impact zu haben. Und ich meine, wenn wir uns überlegen, wen wir da jetzt noch auf der Bank sitzen hatten, war es, glaube ich, Hong, es war Barkok. Und, warte, wer ist noch nicht?
Gleiber war noch auf der Bank.
Gleiber, genau. Vielleicht sogar noch irgendjemand anders, den ich jetzt gerade irgendwie vergesse. Ja, Lasse Ries natürlich. Und da denke ich mir so, boah, ist das dünn. Das ist so unfassbar dünn, was man an offensiven Einwechselspielern hat. Und es macht mir wirklich Sorgen, wenn ich sehe, dass wir mal so ein Spiel haben und unsere einzige Offensivoption ist es, dass wir Maxim Leitsch als Stürmer in den letzten 5 Minuten da reinstellen. Ich meine, wir haben das früher schon häufiger gemacht, aber das ist wirklich der letzte Notnagel. Und wenn das jetzt unsere einzige Option ist, die wir noch irgendwie offensiv bringen können, dann tut es mir leid, aber das reicht einfach nicht für die Bundesliga.
Ja, also offensiv fand ich den Antrieb, der von der Bank kommt, tatsächlich auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten, oft schwach, ja, also es fiel dann immer zu der Stammformation ab. Gestern hat sich das auch gezeigt, und wo ich es ein bisschen kritisch noch gesehen hatte, war halt genau diese Frage, positionsgetreu zu wechseln. Also man ist eigentlich bei der Formation geblieben bei Mainz 05. Und da habe ich mich dann auch gefragt, Union hat sich immer weiter zurückgezogen. Ich glaube, in der letzten Viertelstunde hatte ich gelesen, 75% Ballbesitz für Mainz. Da hätte man auch überlegen können, ob man dann tatsächlich auf eine Viererkette zum Beispiel umstellt. Herr, ja,
bist du Gleiber?
Einfach, ja, andere Aufgaben. Also ich glaube, das hätte wahrscheinlich bei Union, die ja jetzt auch nicht so sattelfest sind, es hätte gereicht. Also ich glaube, da kann mich jetzt auch keiner von was anderem überzeugen. Nein,
ich glaube tatsächlich, wenn wir Hong oder Gleiber für Bello eingewechselt hätten, wäre das für unser Spiel besser gewesen, als da halt Maxim Leitsch zu bringen. Ich meine, natürlich, Bello hat irgendwie gestruggelt, aber da muss man halt auch mal einfach versuchen, andere Wege zu gehen. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwie halt auch, natürlich, wenn du so einen kleinen Kader hast, dann musst du halt vielleicht auch mal ein bisschen kreativ sein. Aber das ist doch einfach nur, das wusste doch schon vorgestern, wusste doch Steffen Baumgart, dass wir Amendo 7 in der 60. auswechseln. Das ist klar, das steht überall. Und das ist einfach nicht kreativ genug und einfach mal einen Schritt weiter gedacht. Und da finde ich es ja eigentlich muss man fast sich schon freuen, dass überhaupt Gleiber auf der Bank sitzt. Aber das halt auch wieder nur, weil sonst keiner da ist.
Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die dieser Meinung sind. Ich habe gelesen, es gab einen Spieler, der Nico Bungert quasi mal den Link zu chefkoch.de weiterleiten wollte mit ein paar Forderungen, dass doch endlich mal was passiert auf dem Transfermarkt.
Ja, tatsächlich Nadim Amiri, da schätze ich den auch sehr, war übrigens nicht das erste Mal. Also er hatte schon Klartext gesprochen nach dem Spiel, gerade mit Blick auf die Stürmerbesetzung, gesagt, dass ein Johnny Burkhardt im Moment nicht ersetzbar ist. Es keinen Stürmer im Kader gibt, der eben genauso spielt, genauso trifft wie Johnny und dass es so einen braucht. Hat er auch explizit gesagt, das soll man nicht als Kritik an Sieb und Viper verstehen, Klammer auf, auch wenn man das natürlich in gewisser Weise tut, aber er hat gesagt, das sind junge Spieler, die brauchen noch in ihrer Entwicklung und er hat halt gesagt, diese Differenz oder Diskrepanz von einem Top-Spieler wie Johnny eben zu den Jungen, die noch Zeit brauchen, die ist zu groß und Ich fand den Satz eigentlich tatsächlich ganz, ganz witzig, dass er sagte, also ganz, ganz Mainz hofft wahrscheinlich, dass wir noch einen Stürmer bekommen. Also das war seine Aussage dann auf unsere Nachfrage gestern. Und damit hat er natürlich klar den Takt vorgegeben. Ich glaube, das ist aber jetzt inzwischen auch allen bewusst, weil ich meine, man sieht das halt einfach. Natürlich ist ein Spieler wie Johnny Burker mit 12 Toren in 16 Spielen die Saison nicht zu ersetzen, vor allem nicht für Mainz 05. Und da bin ich gespannt, was noch auf dem Transfermarkt passiert. War übrigens nicht das erste Mal, also nach dem Union-Hinspiel, habe ich jetzt im Archiv geguckt, weil ich dachte gestern Abend noch, irgendwie kommt mir auch diese Geschichte so bekannt vor, wie das erste Minute Union und Elfmeter in der alten Försterei. Ich dachte gestern so ein Tag der Déjà-vus. Und tatsächlich hatte Nadim Amiri nach dem Hinspiel gegen Union, als Mainz hier die ganzen Abgänge hatte, Kruder, Vandenberg, Barrero und ja, noch nicht so den prall gefüllten Kader, auch schon Verstärkungen gefordert.
Damals ist, glaube ich, ein Innenverteidiger, gell? Und ich finde es sehr lustig, wenn wir uns jetzt den Kader angucken, was haben wir aktuell, wie Sand am Meer, Innenverteidiger, was haben wir nicht, Stürmer. Und es ist einfach so, irgendwo ist immer bei uns eine Baustelle, die so groß ist, dass du denkst, so Junge, wie schaffen wir es einfach durch die Saison?
Ja, aber der Unterschied ist, glaube ich, zwischen Offensive und Defensive. In der Defensive hatten wir, sag ich mal, altgediente Recken, auf die wir unerwarteterweise in neuer Form zurückgreifen konnten. Ja. Das fehlt uns in der Offensive. Also Karim ist weg. Der wird nicht seinen 20. Frühling bei Mainz 05 wahrscheinlich erlebt haben, aber die Chance ist auf jeden Fall nicht mehr da.
Ich hatte in Mainz auch das Gefühl, dass er über den Zenit hinaus war. Also er hat dann ja auch im guten Jahr kaum mehr die Leistungen gebracht, die man so aus den besten Zeiten von ihm kannte. Deswegen fand ich die Trennung für beide Seiten dann auch konsequent. Ja. Und letztlich, er hat ja auch noch, kommt ja aus Österreich, Familie dort. Ne? Also für ihn war das wahrscheinlich eigentlich so das Idealangebot. Ja? Und für Mainz war es wahrscheinlich auch nicht ganz so verkehrt. Und gleichzeitig respektiere ich es auch, dass man sagt, man wollte einen Sieb, einen Viper vielleicht nicht von Anfang an weitere Spieler nochmal in den Weg stellen, ja, weil am Ende ist man natürlich in gewisser Weise auch Ausbildungsverein, hat auch eine Verantwortung diesen jungen Spielern gegenüber, wenn sie im Kader stehen, dass sie eben nicht nur zur Dekoration da sind, sondern tatsächlich auch spielen sollen. Bei Viper allerdings merkt man jetzt auch tatsächlich einfach, er hat keine Spielpraxis. Und da muss man sich ehrlich jetzt die Frage stellen, macht es dann nicht mehr Sinn, zum Beispiel doch über eine Leihe zu gehen, weil der Junge, der braucht wirklich Spielpraxis.
Bin ich voll bei dir und den Karren hast du selbst in den Dreck gefahren, weil du ihm einfach unter der Saison Möglichkeiten nicht gegeben hast. Also da bin ich immer noch der Meinung, dass wir hatten es auch schon in der Hinrundenanalyse, habt ihr es auch schon angesprochen, du hast einfach mit den gleichen Wechseln in der Hinrunde immer wieder auf die gleichen Spieler gesetzt und dadurch alle anderen ein bisschen hinten runterfallen lassen. Und die Quittung hast du jetzt mit Nelly einfach gekriegt. Und dann bist du jetzt an dem Punkt, dass du wirklich nur noch sagen kannst, du musst auf dem Transfermarkt aktiv werden. Alle wissen das. Du wirst Nelly Viper wahrscheinlich ausleihen müssen, weil du keine andere Chance hast. Und es hätte vielleicht auch mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl andere Wege gegeben.
Ich sag mir selbst, ich finde das Argument eigentlich gut, dass man auf die Jungen auch setzt und dass man sagt, okay, hier, wir geben euch auch eine Chance. Finde ich tatsächlich sehr wichtig und da bin ich eigentlich auch froh, bei einem Verein zu sein wie Mainz, wo das eigentlich propagiert wird. Ich habe natürlich ein bisschen so ein kleines Sternchen da dran. Du musst natürlich auch gucken, dass genug Spieler da sind und du musst einplanen, was passiert, wenn sich jemand wie Johnny Burkhardt, der halt leider sehr verletzungsanfällig ist und ich meine, die wievielte Muskelverletzung war das jetzt in den letzten 4 Jahren? Also da langt eine Hand nicht, um die abzuzählen. So, das war allein die dritte diese Saison, glaube ich, wo er mindestens ein Spiel ausfällt. Und da muss es einen Plan B geben. Und der Plan B kann nicht sein, wir spielen mit einem guten Zweitligastürmer und einem jungen Spieler, der quasi Hochs und Tiefs hat. Das kann nicht sein, dass wir 3 oder 4 Spiele so jetzt nacheinander spielen müssen. Da muss es einen anderen Weg geben und da muss es irgendwie eine Art Plan geben hinten dran. Und das ist das, was ich aktuell vermisse.
Ja, ich glaube, da hält man die Augen jetzt auch auf. Bin da tatsächlich dann auch gespannt, was passiert. Also vor allem, man muss ja jemanden finden, der Johnny Burkhardt wahrscheinlich nicht zu 100% ersetzen kann. Von der Qualität her wird das halt richtig schwer. Der andererseits sich aber auch bewusst ist, wenn Johnny Burkhardt wieder zurückkommt, na, dann muss ich hier auch hart kämpfen. Da bin ich dann am Ende gespannt, welche Lösung Mainz dann findet und präsentiert und wer sich dann auch darauf einlässt. Wobei auf der anderen Seite sage ich, mit Mainz steigst du dieses Jahr nicht ab. Du machst dir die Karriere nicht kaputt. Ja, also wenn du jetzt nach Hoffenheim oder sonst wo hingehst, kann das durchaus passieren, dass das richtig crasht. Ja. Und das ist ein gutes Argument mit Johnny. Ich glaube, gerade deswegen ist diese Notwendigkeit auch einfach so groß, dass man jetzt was macht, sodass auch gar nicht der Druck besteht, jetzt zu sagen, der muss jetzt so schnell wie möglich zurückkommen. Denn ich glaube, das bewährt sich dann jetzt auf Dauer eben auch nicht. Ich glaube, das würde vielleicht sogar ein bisschen Druck rausnehmen, wenn man jetzt jemanden hätte, der in der Bundesliga eben auch spielen kann, sich vielleicht sogar auch schon bewährt hat in der Bundesliga und wo ein Johnny dann wirklich, wo es jetzt nicht drauf ankommt, dass er sagt, er muss gegen Werder Bremen spielen oder er muss dann in dem Heimspiel danach spielen.
Genau, weil ich finde nämlich die Konsequenz aus den letzten Spielen, wir hatten die Frage auch am Mittwoch, kann Mainz 05 einen Nadim Amiri ersetzen? Ich glaube, die Frage hat sich mit, ich sag mal in Klammern, ja, nein, beantwortet, aber ganz klares Nein in Sachen, kann Mainz 05 Johnny Burkhardt ersetzen? Und das ist halt einfach jetzt definitiv mit Nein beantwortet worden. Das heißt, wie gesagt, wir schicken alles an Kochutensilien Richtung Geschäftsstelle, dass da ordentlich gekocht wird und dann kriegen wir hoffentlich auch mal bald unseren ersten Wintertransfer. Bevor wir jetzt das Spiel gegen Union ein bisschen abbinden, möchte ich noch die polemische Frage stellen, die einfach gefühlt, Bene, du kannst mich gerne korrigieren, du hast es gestern auch am Fernseher verfolgt, alle 2 Minuten von den DAZN-Kommentatoren aufgebracht wurde. Es hat einfach die Emotionalität von Bo Henriksen an der Seitenlinie gefehlt. Hat es daran in Union gelegen? Nach unserer ganzen langen Analyse stelle ich dir jetzt diese Frage.
Daran hat es definitiv gelegen. Ja, also ich muss sagen, die Spieler können leider nur noch mit dem Druck und mit der Motivationsrede und nicht ohne. Und da gibt es einfach keinen Ersatz. Genau wie Johnny Burkhardt keinen Ersatz hat, gibt es auch keinen Ersatz für die Ansprachen von Bo Henriksen.
Ich habe es leider nicht erfragt, ob er vielleicht ein Handyvideo aufgenommen hat, was die Mannschaft sonst vor dem Spiel gesehen hat.
So eine Videobotschaft.
Ganz kurz. Ich meine, er darf nicht während diesen 90 Minuten vorher und 90 Minuten nachher, darf er nicht mit der Mannschaft in Verbindung treten. Aber dürfte er vorher was aufnehmen? Und der Co-Trainer kann das dann quasi abspielen, je nach Spielsituation. So, oh, wir führen, wir liegen zurück. So.
Erinnert mich so an diese Abenteuerromane Insel der 1000 Gefahren.
Genau,
du hast einfach so Abzweigungen nehmen kannst und sagen so, wenn du jetzt nach rechts gehen willst, dann musst du Kapitel 110 aufschlagen. Und so gab es quasi, ich stelle mir es jetzt einfach so vor, 50 Videobotschaften von Bo Henriksen, die alternierend irgendwie abgespielt werden konnten. Ich fand es aber auch am TV geil. Irgendjemand saß ja neben ihm auf der Tribüne, der ständig im Bild war und immer das Handy in der Hand hatte und mit Bo Henriksen im ganz engen Austausch war.
Ich glaube, das Gesicht erkannt zu haben als irgendein Scout von Mainz 05, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber du sagst das schon richtig. Also ich glaube, Informationen wurden irgendwie übermittelt, auch wenn es auch nicht von Bo Henriksen selbst war, weil das wäre ja ein Vergehen und das ist ja nicht richtig.
Kriminell ist er ja nicht.
War tatsächlich Bernd Legin, der Direktor Scouting und Analyse.
Ja, siehst du?
Ich wollte den Namen saß. Nicht sagen, weil ich mich nicht 100% sicher war, aber danke, dass du mich bestätigt hast in meiner Meinung.
Perfekt. Eure Erfahrungen haben es ja spät im Netz und auf der Tribüne. Es bleibt dabei. Mainz 05 kann auswärts an der Alten Försterei nicht gewinnen. Wir haben jetzt 6 Bundesliga-Gastspiele bei Union gehabt, alle verloren, beziehungsweise nur einen Punkt in diesen Partien ergattern können. Ärgert einen, ich meine, es ist der erste Sieg seit Oktober und der erste unter Baumgart für Union. Jo, hätten wir jetzt nicht gegen Mainz gebraucht, ganz um ehrlich zu sein. Für uns gibt es jetzt aber erstmal zu konstatieren, dass es einen neuen Henriksen-Rekord gibt. In Anführungszeichen sind die ersten 2 Niederlagen unter ihm. Und am Stück, nicht unter ihm, das stimmt. Das wäre krass. Das wäre, wenn wir nur erst 2 verloren hätten unter ihm, das wäre, würde seinen Punkteschnitt noch weiter in die Höhe treiben.
Dann würde Borussia Dortmund, glaube ich, beide anrufen.
Dann wollen die sagen, nee, wir nehmen doch nicht Cassie, wir nehmen lieber Bo Henriksen. Genau, und am Samstag empfängt uns aber eine völlig neue Aufgabe, dann kommt nämlich der VfB Stuttgart nach Mainz und ich glaube, das wird ein bisschen was anderes als jetzt am Sonntag.
Ja, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich habe ein schlechtes Gefühl für diesen Samstag für Mainz. Ja, also eigentlich rolle ich jetzt damit den roten Teppich aus, dass ein Heimsieg gefeiert wird. Aber tatsächlich kommt Stuttgart natürlich jetzt gerade aus einer brutal guten Verfassung. Die haben in diesem Jahr von ihren, glaube jetzt auch 3 Bundesligaspielen, also alle gewonnen. Mhm. Ja.
Die sind so dermaßen über Freiburg drüber gefahren am Wochenende. Hey. Junge.
Ich habe Konferenz gehört und es war einfach, hat sich durchs Radio durch nur brutal angehört. Also da bin ich ein bisschen bei dir. Ich vielleicht glaube ich auch an ein Mainz 0,5. Wenn wir die Hinrunde und den Anfang der Hinrunde betrachten, dann nehme ich mir das vielleicht vor, dass es am Samstag im Heimspiel ist. Heimspiel, wo wir Fans einfach viel auch pushen können. Aber in der jetzigen Verfassung ist Stuttgart echt kein leichter Gegner.
Ich sag mal so, wenn wir jetzt auf die Hinrunde gucken, dann haben wir beide Spiele unentschieden gespielt. Jetzt haben wir 1 verloren. Das heißt, das nächste müssen wir ja gewinnen. Sonst wäre ja nicht mehr symmetrisch und so.
Ja, und wenn wir überlegen, wir haben ja auch in der Hinrunde nicht gegen sie gewinnen können. Die fehlen uns noch so ein bisschen im Sammelalbum der großen Teams.
Das ist richtig.
Also vielleicht müssen wir das einfach eintüten, dass in der Rückrunde Stuttgart besiegt wird und Leverkusen besiegt wird und alle anderen nicht. Und dann hätten wir sie alle um die ganze Saison rum einmal irgendwie dran gekriegt. Wir werden auf jeden Fall im Stadion sein und darüber sprechen nächsten Montag, dann wie gewohnt in einer anderen Konstellation. Wir mischen hier fröhlich durch, auch in 2025. Und bevor wir uns jetzt in dieser Folge verabschieden, haben wir noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar möchten wir alle uns auf Twitter und jetzt X heißenden Plattformen folgenden bitten, dass ihr einfach zur Kenntnis nehmt, dass wir diese Plattform nicht mehr bespielen werden. Wir werden aus Twitter aussteigen, werden da auch nochmal einen Abschiedspost verfassen, wo man uns erreicht. Ihr findet uns weiterhin bei Instagram, ihr findet uns weiter bei Blue Sky. Und in dem Zug wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, dass wir auch auf Facebook nur noch unsere Posts teilen. Wenn ihr uns wirklich erreichen wollt, schreibt uns auf Insta, meldet euch über Blue Sky. Und natürlich haben wir ein Kontaktformular auf unserer Webseite. Ich weiß, alle, die uns mal eine Mail geschrieben haben und keine Antwort bekommen haben, es tut uns unendlich leid, aber wir lesen diese Mails, wir kriegen sie mit. Wir freuen uns wirklich auch immer über euer Feedback und wenn alles andere nicht hilft, ich will es zwar nicht machen, aber ihr könnt uns auch einen Kommentar bei Spotify hinterlassen, der landet auch bei uns. Ihr seid also gut aufgehoben, wenn wir uns von dieser Plattform verabschieden. Hast du noch ein paar Abschiedsworte?
Nö. Ich glaube, die Gründe sind allgemein bekannt, warum das jetzt aktuell einfach auch uns notwendig erscheint. Ihr kennt unsere Werte und wir haben einfach für uns überlegt, das macht aktuell einfach keinen Sinn. Ich glaube, die Plattform hat eh nicht mehr so viele gute Tage vor sich und von daher weine ich dem auch eigentlich keine Träne nach, außer natürlich der Community, die wir da aufgebaut haben. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir euch alle mitnehmen und dass wir uns nicht verlieren.
Das war dann aber wirklich das Schlusswort für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier wart. Und damit sagen wir Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Tschüss.